Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um das Thema gute Genossenschaft.
Hallo und guten Tag. Hier sind wir, wie versprochen, mit dem Interview mit der Tatewik. Die Tatewik ist Juristin, deutsche Juristin, hat ein Unternehmen in Armenien. Die hat uns geholfen, in Armenien Unternehmen zu gründen und auch da Fuß zu fassen, also auch Geschäft zu machen. Und Tatewik ist nicht nur Armenierin, sondern auch Juristin, wie ich eben sagte. Und sie hat aber auch, sie ist deutsche Juristin, sie hat aber auch bei ihren Mitarbeitern, in ihrem Staff Juristen aus Armenien, Steuerberater, alles, was man sich so vorstellen kann, auch für die laufende Betreuung. Mein erster Punkt, warum ich nach Armenien wollte, war, wir haben gemeinschaftlich ein Seminar zu Genossenschaften gemacht und ich habe dann gesagt, ja, man kann Genossenschaften auch mit Auslandsstrukturen verbinden, zum Beispiel in Armenien. Und dann habe ich gesagt, Tatewi, was bezahlt man an Steuern in Armenien? Und dann sagte sie, ja, das ist eigentlich ganz einfach, bis 200.000 Dollar zahlst du 5% Steuern. Und alle Seminarteilnehmer, inklusive mir, haben Tatewik angeschaut. Ich habe nochmal gefragt, wie viel Steuern? Sie, ja, 5%, wenn du es dann raus haben willst, musst du halt nochmal 5% bezahlen. Ja, ich weiß nicht, eigentlich alle haben gesagt, sag mal, Tatewik, können wir nicht eine Firma in Armenien gründen? Also alle Seminarteilnehmer. Das war nicht gestellt, überhaupt nicht. Es ist tatsächlich einfach so passiert. Ich wusste das auch vorher überhaupt nicht. Und das war so meine erste Idee dazu. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, das musst du prüfen. Du musst mal gucken, ob du da nicht irgendwas machen kannst, wenn du so wenig Steuern zahlst. Weil die Idee ist ja nicht, das Geld wieder nach Deutschland zu bringen. Da müsste ich ja auswandern, 183 Tage, also maximal ein halbes Jahr oder weniger als ein halbes Jahr in Deutschland leben dürfen. Das wollte ich nicht, das stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Aber meine Überlegung, die ich sofort hatte, war, naja, wenn ich nur 5% Steuern auf das Unternehmensthema bezahle, dann kann ich ja da Vermögen aufbauen dort. Ja, also war die erste Überlegung, okay, was ist Armenien überhaupt? Habe ich ja vorher nicht viel gehört von. Ja. Ne? Also das kennst du ja wahrscheinlich.
Tatewik.
Es ist halt ein kleines Land und in der letzten Zeit hat man eigentlich nur wegen des Konflikts um Bergkarabach mit Aserbaidschan davon gehört. Wobei ich allerdings auch da gleich den Zahn ziehen möchte. Ich habe mir das genau angeschaut. Also Jerewan ist weit weg von dieser Situation. Es gibt auch keine Kriegshandlungen im Moment. Es ist ein Friedensvertrag, ein Waffenstillstand zumindest.
Genau.
Ja. Es sieht auch nicht danach aus, als wenn es da jetzt noch zu elementaren Problemen kommen könnte. Interessant ist auch, dass die Wirtschaft danach immer noch mal mehr geboomt ist als vorher. Also das ist schon eine ganz spannende Situation und die erste Frage, die ich auch an dich habe, Tatewik, was ist Armenien? Was ist das für ein Staat? Wo liegt denn das ungefähr? Was begeistert dich an deinem Heimatland?
Genau. Vielen, vielen Dank für das Interesse und jetzt nun mehr unser zweites Interview über Armenien. Tatsächlich, das Interesse, merke ich schon, entsteht bei vielen über Armenien. Ich meine, viele Länder gibt es, die tatsächlich jetzt auch sehr viel beworben werden, wie beispielsweise Georgien, Zypern, ja. Panama. Armenien ist unbekannt und dadurch haben wir natürlich den Vorteil, dass wir einer der ersten sein werden, die in Armenien Fuß fasst. Und warum jetzt in Armenien Fuß fassen? Weil gerade, wie Sven gesagt hat, Armenien boomt. Woran liegt das? Die Umstände sind ganz klar. Wir sind Post-Sowjetland, wie viele andere Länder auch rund um Osteuropa. Aber wir haben seit 2018 eine völlig neue Regierung bekommen durch eine friedliche Samtene Revolution, welcher lange Zeit auch Oppositionsführer war. Und er hat den Kurs gelenkt. Er hat den Kurs, er hat Armenien liberaler gemacht, er hat Armenien investitionsfreundlicher gemacht für ausländische Investoren. Und er möchte zumindest sich pro-westlich orientieren, wie viele Länder, aber auch den Balance halten. Und das macht er ziemlich gut und das ist unser Ausgangspunkt, warum wir jetzt nach Armenien kommen. Meine Begeisterung liegt nicht nur darin, dass ich Armenierin bin und letztendlich meine 10-jährige Aufenthalt in Deutschland in 3 Koffer gepackt habe und gesagt habe, ich will jetzt zurück nach Armenien und mit aufbauen, sondern das liegt auch daran, dass ich sehe, dass die Menschen dort genauso denken wie ich. Sehr, sehr viele Diaspora-Armenier, die zurückgehen aus Amerika, aus den besten Universitäten, aus Europa, aus der ganzen Welt und sagen, jetzt ist die Mission, das Land aufzubauen und damit haben wir ein sogenanntes Brain Gain und nicht mehr Brain Drain. Die Köpfe kommen zurück, die Köpfe bauen auf und der Staat bietet dafür einen nährhaften Boden.
Ja. Ja, also das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Alles, was ich in Armenien sehe, erinnert mich sehr stark an die Zeit mit und nach dem Marshallplan in Deutschland. Ich werde es nachher nochmal ein bisschen erklären. Das hat auch volkswirtschaftlichen Hintergrund. Das ist nicht einfach nur, weil ich ein gutes Gefühl habe, sondern folgt ja einer volkswirtschaftlichen Regel, würde ich jetzt mal sagen. Das hängt sehr viel mit den Zinsen, die gezahlt und eingenommen werden, zusammen. Und der Inflation. Die Dinge hängen da zusammen. Aber was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist dieser Aufbruchswille. Das hatte ich ja auch schon im Eingangsvideo gesagt. Dieser Aufbruchswille, das ist etwas, was mich total begeistert. Ich habe so viele junge Menschen kennengelernt, die im Ausland bestimmt 5.000, 6.000 Euro im Monat verdienen könnten, die dort in Armenien aktiv sind und verdienen 500, 600 Euro im Monat, haben es teilweise echt schwer, ihre Familie damit durchzubringen, brauchen also die Unterstützung der Familien, die sie aber auch bekommen. Das kommt also auch noch dazu. Die Familien unterstützen die Leute. Und das ist eine hochinteressante Sache, weil da ein unbedingter Fortschrittswille ist. Und die Armenier bündeln auch ihre Kraft. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Merhabian-Stiftung. Mhm. Ja, also das ist ein Ehepaar, deren Sohn im Krieg jetzt vor einigen Jahren geblieben ist. Und sie haben, ich glaube, in Amerika verschiedene Unternehmen und auch damit Geld verdienen. Die haben das Geld in einer Stiftung gelegt, um in Armenien Menschen zu begleiten, die nach ihrem Studium einen Job brauchen. Das heißt, wir haben ganz viele Leute in Armenien super ausgebildet, aber sie können halt im Prinzip nichts, weil es halt eben wenig Industrie gibt, weil es halt nicht so viele Firmen gibt. Und wenn dann sind es ausländische Unternehmen. Diese ausländischen Unternehmen interessieren sich aber weniger für Manager und mittleres Management, weil das bringen die mit, sondern die wollen einfach nur, ich sag mal, den einfachen Arbeiter am Ende haben, günstig in Armenien. Das günstig ist nicht verwerflich, aber das Problem ist natürlich, dass die dann hochdotierte Leute wie Tatevik als Juristin in der Fabrik arbeiten müssten. Was ja irgendwie auch keinen Sinn macht. Das ist ja nicht vergleichbar mit China, Armenien. Also ich möchte aber eines noch sagen, dass für Tatevik ist das wahrscheinlich normal. Es ist so, man findet dort wirklich ein sehr schönes Land vor. Das ist ein landschaftlich sehr schönes Land. Es hat in den Städten die übliche Situation, wenn Aufbruch kommt. Das heißt, wir haben alte Strukturen, alte Gebäude, wir haben so die üblichen Probleme, dass mit der Müllentsorgung, das ist noch sehr in den Kinderschuhen, Mülltrennung ist ganz in den Kinderschuhen. Die Organisation, die städtische Organisation ist noch nicht perfekt. Man sieht, aber ständig irgendwelche Leute, die sich damit drum kümmern. Also zum Beispiel ist jetzt seit einer Zeit ein Mülltrennungssystem eingeführt worden und jeden Morgen laufen durch die Straßen Leute, ich habe hauptsächlich ältere Herren gesehen, die dann angefangen haben, den Müll, der falsch entsorgt wurde, wieder zu sortieren und in das richtige Gefäß zu bringen. Das machen die nicht, weil sie Pfand sammeln oder Wertstoffe, so wie das hier in Europa ist, sondern die tun es einfach, weil sie das unterstützen wollen. Und ich glaube, ihr habt sogar in eurer Nachbarschaft ein ähnliches Ding, was ihr da aufbaut, ne? So eine ähnliche Idee. Ne?
Genau. Letztendlich ist das auch etwas, was wir gerne mit ausländischen Investoren haben möchten. Menschen, die erstmal in das Land reinkommen, das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen und sich erstmal fragen, fühle ich mich wohl in Armenien oder nicht? Das merkt man sofort, ob da was besteht oder nicht. Und wenn man sich dann wohlfühlt, dann kann man sich sehr schnell adaptieren und bringt nicht nur die Investition mit und die Rendite, darüber werden wir noch Webinare halten und sprechen, sondern man bringt auch das Know-how mit. Vom täglichen, alltäglichen Leben, von der Mülltrennung an bis hin zu großem Management. Und es scheint jetzt bei einigen Schmunzeln hervorzurufen, aber ich habe bewirkt, dass meine Nachbarin überhaupt weiß, was Mülltrennung ist. Ich habe ihr beigebracht, trenn doch mal Plastik von dem Rest erst einmal, ja. Und irgendwann mal, nach dreimal sagen, macht sie das jetzt nach. Und so erreichen wir, dass sich ein Land entwickelt von innen heraus und letztendlich eine Win-Win-Situation für beide Parteien wird. Also für Armenier, aber auch für diese ausländischen Investoren.
Ja. Und ich als unternehmerisch denkender Mensch habe natürlich sofort gesehen, dass es hier Potenzial gibt. Ich habe selber auch schon andere Länder dahingehend geprüft, unter anderem zum Beispiel den Kosovo oder Albanien. Ich nehme da aber Abstand von, bitte liebe Kosovaren, das ist nicht böse gemeint, ich nehme da Abstand von, weil es halt eben noch ein großer Schritt ist im Kosovo, weil eben da fehlt eine Währung, da gibt es halt den Euro als Ersatz, aber da fehlt eine Währung. Es gibt nur bestimmte Banken, im Moment haben die auch Probleme, weil sie halt auch Sberbank da haben. Und da die einzigen Lichtblicke sind die österreichischen Banken und das slowenische Mobilnetz. Das ist, bitte, versteht das richtig, nicht böse gemeint. Ich liebe den Kosovo, das ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist aber, dass ich hier eine schlechte Infrastruktur vorfinde. Und wenn ich immer dann, wenn ich eine schlechte Infrastruktur vorfinde und keine hundertprozentigen Regeln, habe ich auch das Problem der Korruption. Liebe Kosovaren, das wisst ihr selber. Bis ich einen Baugenehmigungsstempel in Kosovo bekomme, muss ich erstmal Geld auf den Tisch legen. Das ist auch nicht schlimm, aber das Problem ist, dass ich mich dann auch auf den Staat und seine Rechtsstaatlichkeit einfach nicht verlassen kann. Steuern werden anhand von, sehr freihändig, sage ich mal, festgelegt. Und das ist aber etwas, was investorenfeindlich ist oder überhaupt, ich kann da kein Geschäft machen. In Albanien habe ich erlebt, dass die Leute sie sind wenig motiviert, was Neues zu machen, wenn sie einigermaßen über die Runden kommen. Ihnen ist ihre Zeit und ihre Freizeit, was ich auch nicht verwerflich finde, aber halt viel wichtiger als das Voranbringen des Landes, weil sie nicht glauben, dass sie da teilhaben können. Da gibt es natürlich noch viele andere Gründe. Ich will jetzt nicht sagen, die Albaner sind faul. Ne? Also das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein sehr fleißiges Volk, das unter sehr schweren Bedingungen lebt. Viel Landwirtschaft und Vieh. Und das wird jeder Landwirt, jeder Bauer in Europa nachvollziehen können, dass das für die schwer ist. Aber ich finde da keine richtige Basis, um dort mit den Menschen zu arbeiten. In Armenien habe ich sofort das Gefühl gehabt, oh, hier ist ja alles. Ich habe ordentliche Banken, ich habe ordentliche Gesetze. Das Thema mit den Oligarchen, das ist zweimal geregelt worden, einmal 2018 und jetzt nochmal 2021 bei der Wahl. Die Oligarchen, oder ja, ich sage jetzt mal Oligarchen, haben es versucht mit, was weiß ich, über 30 Parteien haben die, glaube ich, gegründet.
Genau, in den letzten 6 Monaten gegründet, um bei den Wahlen dann doch gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen.
Genau, haben also die speziellen, also die haben nicht wahllos 30 Parteien gegründet, sondern die haben immer nach jedem nach dem Mund geredet. Also die eine war nur für Unternehmer, die andere war nur für Hausfrauen, die also ich nehme jetzt Beispiele, ne? Und so haben sie versucht, die Armenier zu spalten. Das ist nicht gelungen. Und das sind für mich die Hinweise, dass wir hier ein Land haben, das vorwärts geht. Auch in dem, was der Staat mir präsentiert hat, das war sehr überraschend. Also so eine Gründung, das ging ratzefatze. Ich habe hier in Deutschland, warten wir im Moment, je nach Bundesland, zwischen 8 Wochen und 8 Monate auf eine Steuernummer. Ne? In Armenien hat man sich bei mir herzlich entschuldigt, dass, weil wir waren, glaube ich, um 17 Uhr dort, dass das am selben Abend nicht mehr geklappt hat, aber dass sie morgens um 8 Uhr, dass wir eine Steuernummer haben. Warum? Weil die wissen, ohne Steuernummer können wir nichts machen. Und wir sollen ja was machen. In Deutschland ist das nicht so wichtig. Da hat man halt Pech gehabt. Kann man halt keine Steuern bezahlen und darf halt auch kein Geschäft machen. Ich will jetzt nicht Deutschland schlecht reden, sondern es geht jetzt einfach mal darum, dass ich sage, finde ich da was vor. Auf der anderen Seite haben wir auch Verträge mit dem Staat schon angestoßen und da ist man aber dann auch wieder kritisch. Das finde ich auch gut. Also das heißt, man geht da nicht hin und vergibt freihändig, ja, und, sondern man schaut dann schon, was ist denn das für ein Mensch? Hat er doch irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Oligarchen oder zu irgendwem, den man nicht unterstützen möchte. Und das sind so die Grundvoraussetzungen, die ich für wichtig finde. Und die gesamte Infrastruktur als solches. Jerewan hat dasselbe Problem zur Rush Hour wie Frankfurt, London, Hamburg, Berlin. Reiht sich da in die Weltstädte mit ein. Ja, also überhaupt gar kein Thema. Es gibt eine U-Bahn in Jerewan, das ist aber auch noch im Ausbau, das heißt, das ist noch nicht so ausgebaut, wie man sich das vorstellt. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man diese Infrastruktur als insgesamt, also alles, was man da vorfindet, als, ob jetzt als Investor oder Unternehmer, dass das super vorbereitet ist, in Teilen besser als in Deutschland, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, und die Dönerläden vermisst man auch nicht. Es gibt da sehr leckere Alternativen, die auch durchaus sehr viel gesünder sind. Ja, also dieses Thema Infrastruktur, das ist für mich ja immer so das Erste. Kann ich als Unternehmer da überhaupt was anfangen in diesem Land? Und das zweite Thema, was ich für ganz spannend halte, wie kann ich dort, also kann ich dort Büros mieten? Habe ich dort die Möglichkeit, mich aufzuhalten? Brauche ich einen Aufenthaltstitel? Kann ich leicht ein- und ausreisen? Wie ist das so bei euch geregelt, Tatjana?
Ja, seit 2013 haben Europäer überhaupt keine Pflicht, ein Visum zu beantragen für die Einreise nach Armenien und können sich 90 Tage dort aufhalten ohne Aufenthaltstitel. Mhm. Nichtsdestotrotz, ein Unternehmer, welches eine GmbH in Armenien gründet, bekommt, wenn er natürlich möchte, wenn er länger sich in Armenien aufhält, einen Aufenthaltstitel problemlos für ein Jahr und kann diese dreimal verlängern und dann kriegt man dann für längere Zeit, also bis 10 Jahre kann man einen Aufenthaltstitel bekommen. Was Büromieten oder sich dort wirklich wohnansässig machen betrifft, es gibt Büros, es gibt auch Coworking Spaces. Wir sind gerade am Bauen eines oder Renovieren eines Coworking Spaces mit dem Joint Venture mit der Regierung zusammen, sodass wir sofort auch den Gründern in Armenien eine Arbeitsstelle oder ein Büro bieten können.
Arbeitsplatz,
genau, bieten können. Und
eine Adresse.
Und eine Adresse, genau, Unternehmensadresse, Sitz müssen wir unbedingt nennen. Und das kriegen wir in diesem Coworking Space als eine Gesamtlösung hin. Was auch ganz wichtig ist, was ich gerne hier erwähnen möchte, ist auch, sind auch die Menschen, die dort vorhanden sind als Arbeitskräfte. Wir haben wenig Bodenschätze, wir haben, unsere Schätze sind die Menschen, die dort arbeiten. Sehr intelligente Menschen, die aber auch in die eine oder andere Richtung natürlich was beigebracht bekommen sollten. Daran arbeiten wir. Wir möchten eine Wirtschaftsschule eröffnen nach dem deutschen Modell und möchten die Menschen in diese Richtung ausbilden. Im Übrigen, ich habe das nicht erwähnt dir gegenüber, das sage ich jetzt gleich allen.
Exklusiv,
genau. Wir sind mit Verhandeln mit einem deutschen Steuerunternehmen, die jetzt eine Zweigstelle in Armenien eröffnen möchte, und die möchten Steuerfachangestellte in Armenien ausbilden, sodass sie dann das outsourcen können nach Armenien und von Armenien dann die Leistungen nach Deutschland verkaufen können. Das ist gerade am Boomen, nicht nur die IT macht das jetzt schon seit Jahren, sondern auch andere Bereiche. Wir haben eine große Community deutsch sprechender Menschen dort. Wir haben drei große Universitäten, die Germanistik als Studienfach anbieten. Also wir haben wirklich die Ressourcen dort. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das darf man nicht unterschätzen bei den Armeniern, wir leben auch für eine Sache. Ich bringe gern das Beispiel von Haik, weil du ihn auch kennst. Ja. Haik ist einer der, wie Sven gesagt hat, sein ganzes Gehalt, sein Geld, sein alles gelassen hat. In Kanada und Russland hat er gearbeitet, hat alles stehen lassen, ist nach Armenien gekommen und hat praktisch, ist mit vollem Herzen Direktor vom Innovation Center und möchte dort was bewegen. Und solchen Menschen, die lassen nicht die Arbeit liegen, die machen nicht keine halben Sachen, die sind dann dabei. Und das ist wiederum etwas, was man häufig in der modernen Welt nicht mehr so auffindet.
Ja, also man findet es nicht nur in der modernen Welt nicht, sondern man findet es halt eigentlich in wenigen Ländern nur vor. Wir haben es hier wirklich mit, das muss ich nochmal betonen, mit fleißigen Menschen zu tun, mit leistungsbereiten Menschen. Und man sieht es ja auch an lernwilligen Menschen, und denen liegt die deutsche Sprache ganz gut. Das merkt man, wie gut Tatevik Deutsch spricht. Also am schlimmsten mal mit den Artikeln, ne? Das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, der, die, das. Ne? Das ist halt wirklich ein deutsches Problem. Aber ich habe da überhaupt kein Problem. Auf der Straße ist es schwierig, weil weder Deutsch noch Englisch gesprochen wird. Aber Russisch, also alle, die aus dem, die in Ostdeutschland geboren wurden, kann ich nur empfehlen, kann man sein Russisch auffrischen. Ich habe mir einen Translator dafür besorgt, so dass man mit den Leuten auch sprechen kann, wenn man es für einen Notfall. Aber also ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendein Problem gehabt. Ich habe mich immer verstanden mit den Leuten, auch wenn sie mich nicht verstanden haben. Das ist überhaupt kein Problem. Alle Leute, die irgendwie auf Geschäftsebene mit mir agieren, sprechen Englisch.
Das ist
ja, genau. Sowieso, also gar kein Problem. Ansonsten haben wir natürlich auch Übersetzer, die man dann halt mitnehmen kann. Am Anfang ist das vielleicht nicht verkehrt, jemanden zu haben, der halt eben tatsächlich Armenisch und Deutsch kann. Aber dafür können wir sorgen am Ende. Ja, jetzt haben wir also im Prinzip geklärt, es gibt Leute, die da arbeiten wollen, es gibt eine Infrastruktur. Die große Frage ist, was braucht Armenien eigentlich? Wo sind die Defizite?
Genau. Armenien braucht eigentlich alles, was man von Europa, vom Westen bieten kann. Armenien braucht gute, erfahrene
Kartoffeln.
Nein, essenstechnisch braucht Armenien tatsächlich nichts,
ja,
aus Europa.
Habe ich das
genau, eher auf der Ebene der Wirtschaft. Wir brauchen Unternehmer. Wir brauchen Unternehmergeist. Wir brauchen das Know-how, das nach Armenien gebracht wird, natürlich auch die Investitionen, die in Armenien irgendwas bewegen können, Veränderungen hervorbringen können. Und dafür haben wir aber gute Zahlen zu bieten. Also dafür haben wir Renditezahlen zu bieten, dafür haben wir gute Steuersätze zu bieten. Und damit befruchten wir uns gegenseitig, genau, also Armenien und Europa. Insofern, was braucht Armenien? Das auf jeden Fall. Und individuell kann man das immer schauen auf der Unternehmensebene, was braucht der Unternehmer, und können dann den armenischen Teil dazu finden, wo es eingesetzt wird. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Ideen, was Armenien noch brauchen könnte, jetzt als Unternehmer, Langjähriger?
Also das Allerwichtigste, was Armenien braucht, ist Anleitung. Das heißt, man muss im Prinzip versuchen, Armenien dazu zu bringen, dass sie dieses Know-how, das sie benötigt, um eben selber Unternehmer auszubilden, selber unternehmerisches Denken zu etablieren, das braucht Armenien. Also ich habe ganz viele Unternehmen gesehen in Armenien, wo ich sage, okay, das sind Anfängerfehler. Ja? Also wir waren in einem Coworking Space, fensterlos im Keller. Einen Raum, den konnte sie nicht betreten, weil einfach der Schimmel dort gerochen ist. Es war wunderschön gemacht, ganz toll. Nur das ist doch für mich kein Coworking Space, wenn ich im Keller sitze. Mhm. Also in Europa macht man die hell weit, dass die Leute sich wohlfühlen da drin. Hast du dich jetzt nicht übermäßig wohlgefühlt? Die meisten Sachen waren, also auch die Sitzmöbel waren einfach Sitzmöbel. Also das sind so die elementaren Dinge, die man eigentlich benötigt. Also eigentlich braucht Armenien als erstes mal Berater, die kommen und sagen, alles klar, wir zeigen euch mal, wie wir das machen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, also die Leute ausbilden. Dann brauchen wir Unternehmen, die sagen, ich nutze in Armenien die Vorteile, die ich habe. Also beispielsweise Nähe zur Türkei, wer also für den türkischen Markt produziert zum Beispiel, ist da perfekt, das ist perfekt, das ist zwar die andere Seite, aber ist super. Ja, ist eine Grenze, es gibt mittlerweile auch wieder Direktflüge und ich gehe davon aus, dass auch bald wieder die Grenzen dahingehend geöffnet werden. Also man hatte da so ein bisschen, man ist ein bisschen auf Distanz gegangen wegen des Genozids an den Armeniern, und es ist auch so, dass die Türkei ja indirekt auch in den Krieg um Bergkarabach eingegriffen hat. Es hat nämlich Aserbaidschan Drohnen geliefert, also hochwirksame Drohnen. Und da hat man jetzt nicht unbedingt so das Bedürfnis, miteinander irgendwas machen zu wollen. Ja, und es ist so, dass dass diese Situation, denke ich, für Armenien ganz wichtig wäre zu lösen. Wir brauchen Unternehmen, die zeigen, wie baut man eine Produktion auf, wie baut man eine Verwaltung auf, wie kann man große Unternehmen strukturieren. Selbst bei den Leuten, die ich getroffen habe, die selbst aus dem Ausland gekommen sind und dort Unternehmer waren, ist das alles noch nicht so perfekt, weil denen fehlen natürlich die Leute. Und im Moment ist das größte Problem dort, wir haben niemanden, der ausgebildet ist. Wir haben nicht so wie in Deutschland dieses System, dass wir eben eine Ausbildung haben. Aber ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren ehrenamtlich mit dem Thema Tschechien und Slowakei bei der tschechisch-deutsch-slowakischen Wirtschaftsvereinigung. Und wir haben in Tschechien und der Slowakei eine ähnliche Situation vorgefunden in den 90er Jahren. Die hatten nämlich auch niemanden zum Ausbilden. Und da ist dann zum Beispiel, ich nenne mal zwei Beispiele, die Telekom in der Slowakei und VW in Tschechien sind hingegangen und haben gesagt, okay, dann das Erste, was wir machen jetzt mal hier Schulungszentren auf. Ja, bei den Tschechen war das tatsächlich ein bisschen einfacher, die wurden mehr auf diesen technischen Bereich geschult. Bei den Slowaken ist es tatsächlich so, dass man ihnen auch so ein bisschen die Lebensweise der Deutschen näher bringen musste, weil es da große Unterschiede in der Verhaltensweise gibt. Slowaken sind sehr offene Menschen und das finden Deutsche manchmal etwas zu offen. Und das muss man dann halt einfach verstehen, dass man da, wo man da ansetzen muss. Aber beide Unternehmen haben beste Erfahrungen gemacht. VW hat im Prinzip den Skoda-Konzern dort errichtet. Ja. Zulieferer für die ganzen VW-Fahrzeuge. Die Telekom hat eine gigantische Menge von Operatoren und Beratern und Unterstützern und Technikern in der Slowakei, also die auch technisch ausgebildet sind, in Ostrava zum Beispiel. Unwahrscheinlich viel positive Impulse geben. Und das braucht meiner Ansicht nach Armenien. Man muss da hingehen und sagen, okay, wir fangen jetzt mal an zu schulen. Das heißt, wir müssen hingehen und müssen die deutschen Unternehmen, die produzieren wollen oder ihre Verwaltung dorthin verlegen wollen, denen muss man helfen, dass man die Armenier ausbildet, mhm, ja, auf diesen speziellen Bereich. Und wir müssen hingehen und müssen auch das mittlere Management und das Management und die Unternehmer ausbilden. Also da fehlt meiner Ansicht nach viel. Das wird alles noch nicht klar auseinandergehalten. Das ist aber eine Sache, die daherkommt. Man weiß das nicht, man hat das noch nie probiert und hat noch nie gesehen, wie effizient solche Strukturen dann funktionieren. Natürlich habe ich hier mit Tatevik, die hier in Deutschland, ja, also die ist Volljuristin, also komplette Jurastudium durchgemacht hat und dann auch gearbeitet hat hier in Deutschland. Die versteht, was ich meine, aber viele deiner Mitbürger, bei den Mitarmenier ist es ja so, dass die das natürlich erstmal nicht so sehen. Ja. Deswegen die Frage, glaubst du, dass man da auf diesem Weg richtig ist, dass man da ich sehe es immer so als Bindeglied, ne? Also wir brauchen einen Platz, wo die Leute arbeiten, und vor allem brauchen wir einen Platz, wo die Leute ausgebildet werden, auf was auch immer, ja? Ob das jetzt hier Steuerfachgehilfen sind oder ob das juristische Themen sind. Also ich meine, wir haben viele Leute, die im Ausland ausgebildet sind, ne?
Ja, genau.
Und das Know-how ist da. Glaubst du, das ist der richtige Ansatz?
Das ist der richtige Ansatz, und zwar merkt man das sofort, wenn man mal in diesen großen Unternehmen schaut. Wir haben Amazon. Amazon hat in Armenien ein riesen Callcenter eröffnet, die Leute beigebracht, deutschsprachige Callcenter im Übrigen, den Leuten beigebracht, wie man telefonisch mit Kunden spricht, und werden jetzt fast alle deutschsprachigen Kundendienste aus Armenien gemacht. Wusste ich vorher auch nicht, als ich hier gelebt habe, aber wenn Sie da jemanden erwischen, eventuell ist es jemand aus Armenien. Oder auch die amerikanischen Firmen, IT-Unternehmen machen das schon seit Jahren, bilden dort, haben dort ihre Ausbildungszentren, bilden 3 bis 4 Monate aus und bieten natürlich auch den Arbeitsplatz und verkaufen dann die Dienstleistung nach Amerika. Oder Logistikunternehmen aus Amerika, das boomt gerade in Armenien auch. Das bedeutet, große Unternehmen haben bereits den Standort für sich entdeckt. Ja. Jetzt ist es aber noch ein Geheimtipp, über Armenien zu sprechen. Wird aber, glaube ich, nicht mehr sehr lange sein, weil natürlich sowas sich rumspricht, und wenn die Kunden zufrieden sind oder die Unternehmen zufrieden sind, dann kommen immer mehr und immer mehr. Und deswegen, genau, ist es jetzt der Zeitpunkt und richtige Vorgehensweise, wie Sven sagt. Denn da schaffen wir uns nicht nur die guten und günstigen Verhältnisse, die es in Armenien gibt, sondern auch die Qualität, die man braucht, um in Deutschland, in Europa qualitativ zu arbeiten.
Ja. Also haben wir schon ein paar Punkte abgearbeitet. Die Infrastruktur ist gut, natürlich immer noch ausbaufähig, das ist ganz normal, aber es ist super. Wir können es uns leisten, auch hier mit einem Fahrrad zu fahren. Also wir haben jedes Mal einen Fahrer, das ist der einfachste Weg. Da kann man tatsächlich auch im Auto noch arbeiten, wenn man möchte. Oder sich einfach beeindrucken lassen. Im Hintergrund sieht man dann immer die Berge und auch das Ararat-Gebirge, also das ist sehr schön. Grundsätzlich ist das ja auch eine Qualität von einem Land, wenn es eine schöne Natur hat. Und also wir haben da eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben ein ordentliches Bankensystem. Ich habe in Armenien mehr Dokumente ausfüllen müssen zur Geldwäsche als in Deutschland. Das will mal was heißen. Also dann war ich beeindruckt und genervt. Also das heißt, das ist aber für mich ein Hinweis darauf, dass man es ordentlich machen möchte. Man ist zwar immer kompromissbereit, in Deutschland gibt es das dann nicht, dass man da kompromissbereit ist, aber da ist schon eine gewisse Kundenorientierung. Man unterstützt dann den Kunden so, dass er das bekommt, was er will, wenn auch auf einem anderen Weg. Ja, also Man kann dort ganz normal Visa, Mastercard, alles haben, Bankkarten, ganz normal für privat, für Unternehmen.
Genau, ist, keine Sanktionen gegen Armenien,
nein,
das muss man auch
genau, das ist,
erwähnen.
Ja.
Genau.
Also das ist auch sehr unwahrscheinlich, da es ja sogar EU-Gelder für Projekte in Armenien auch fließen. Also man will Armenien eher näher zu Europa bringen. Ja. Also durch die Verbindung zur Türkei befürchte ich auch da wenig Möglichkeiten, dass man da dagegen vorgeht. Ja, wir haben also eigentlich alle Voraussetzungen, die wir grundsätzlich benötigen. Was fehlt uns in Armenien, um zu agieren? Eigentlich überhaupt nichts. Wir müssen jetzt aber mal klären, und das möchte ich ganz kurz mal anbringen, wie ist das mit dem, was ich vorhin gesagt habe, warum sehe ich die Situation ähnlich wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders oder während des Wirtschaftswunders? Ich kann mich sehr gut noch an Zinsen erinnern, Schuldzinsen für Immobilien, die jenseits der 13% lagen, also höher als 13%. Wie hoch sind die Zinsen im Moment in Armenien?
Das sind tatsächlich mehr als 12% im Durchschnitt, also bis 20% geht es hoch.
Ja. Zu dieser Zeit hatte Deutschland eine Inflation, die lag deutlich unter 2%. Wie hoch ist die Inflation im Moment in Armenien?
Inflation ist, glaube ich, 4%.
Ja.
Prozent.
Unter 5, deutlich unter 5.
Genau, ja. also die letzte Statistik ist vor 2 Monaten und da waren es 4%.
Genau. Ja, also auch da ein Trend, der ähnlich lief. Wie ist es denn mit Guthabenzinsen?
Da gibt's Pluszinsen. Also da gibt es keine Negativzinsen, sondern deutlich, vor allem auf Eurogeld, dann 8% Zinsen, bei manchen Banken sogar noch mehr.
Das ist eine Ansage, ne? Also das heißt, wenn ich Euro anlege in Armenien, bekomme ich bis zu 8% Zinsen.
Genau.
Interessant.
Damit will man die Banken stabilisieren, damit will man mit deutschem oder ausländischem Geld, mit Euro, europäischem Geld die Banken sichern. Die Banken haben dann besseres Ansehen bei internationalen Geschäften, wenn viel Euro da ist. Und das wird mit 8% durchschnittlich sozusagen angeregt. Genau.
Also wenn man das hört, könnte man sich tatsächlich überlegen, Armenier zu werden. Weil ich meine, 8%. Also selbst wenn es nur 6 wären, 6%.
Selbst wenn es nur Plus wäre,
ja,
ne?
Genau, wenn es überhaupt Zinsen wären. Also das ist natürlich eine interessante Situation, aber genauso hatten wir die damals in Deutschland auch. Eine zum Weltdurchschnitt niedrigere Inflation, das ist gegeben, hohe Schuldzinsen, hohe Guthabenzinsen. Aber das Verhältnis zwischen Schuld- und Guthabenzinsen in einem anständigen Verhältnis. Ja, also fast das Doppelte an Schuldzinsen wie Guthabenzinsen. Das heißt, das ist eine natürliche Folge der gesamten wirtschaftlichen Situation und bedeutet, dass eine Bank in Armenien Geld erwirtschaften kann, weil sie eben Geld leiht für 8% und Geld verleiht zu deutlich mehr, bis zu 20%. Und das bedeutet dann, dass man ja ganz hervorragend die gesamtwirtschaftliche Situation betrachten kann aus dieser Struktur heraus. Deswegen sage ich das so, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich hatte nicht vor, mir Geld in Armenien zu leihen, aber ich habe vor, Geld in Armenien zu vermehren. Und dann ist also tatsächlich auch die Möglichkeit der Guthabenzinsen gegeben, was ich ja in Deutschland, das kann ich ja vergessen. Ja, also wenn ich heute irgendwem was leihe, und dann kann ich zwar 6% erwirtschaften, aber dann mit einem hohen Risiko, also Verlustrisiko. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber tatsächlich das Spannendste, und da warten wahrscheinlich jetzt alle schon eine Dreiviertelstunde drauf, wie ist das denn mit den Steuern?
Genau, das ist die spannendste Frage. Darauf gehen wir näher in unseren Webinaren ein, aber ich kann jetzt schon verraten, wir haben letztendlich drei Steuersysteme, drei Unternehmensgrößen, auf die bestimmte Steuersätze gegeben ist. Wir haben das Kleinstunternehmen, welche unter Umständen tatsächlich, wenn es IT-Branche ist, wenn Startup in die IT-Branche ist, wenn Startup den Sitz an Grenzdörfern, Gebieten hat, kann es unter Umständen sogar 0% sein. Wir haben steuerfrei praktisch, genau, oder ganz wenig Steuern, 1,5% unter Umständen. Wir haben das mittlere System, nämlich bei mittelständischen Unternehmen haben wir Steuern von 5% bei einem Umsatz von 209.000 Euro. Also du hast 200.000 Dollar gesagt, das sind 209.000 Euro.
Okay.
Genau, also noch ein bisschen mehr, als wenn es Dollar wäre. Und da haben wir wirklich 5% auf Umsatz. Das ist Pauschalsteuer, da wird pauschal besteuert, alle 3 Monate Steuer abgezogen. Und wenn man natürlich Dividenden ausschüttet, nochmal 5% dazu. Wenn man Rücklagen bildet, also reinvestiert in das Unternehmen, dann überhaupt keine Steuern mehr, sondern es bleiben bei diesen 5%. Bei Großunternehmen, also über die Schwelle von 209.000 Euro Umsatz im Jahr, kommen wir auf Großunternehmen. Da gibt es auch eine Steuer, nämlich von 18% insgesamt, sodass wir hier ebenfalls sagen können, dass wir Maximum bei 18 sind.
Mit Ausschüttung an den Unternehmer dann bei 23, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Ne? Also Vergleich zu Deutschland, 30% Unternehmenssteuer, hier 18. Ausschüttung in Deutschland 25% Abgeltungssteuer, dort 5%. Ja. Achtung, was wir jetzt hier besprechen, hat nichts mit der Steuer, die man nachher in Deutschland zahlt, zu tun. Nur wer eben weggezogen ist von Deutschland, ist dann von einer weiteren Steuer befreit. Ansonsten muss das hier entsprechend das Doppelbesteuerungsabkommen, das es gibt zwischen Armenien und Deutschland oder Europa nochmals besteuert werden. Das heißt, die Ausschüttung, das ist auch gar nicht so meine Idee, ich will da gar nicht ausschütten, sondern ich will Dinge dort, Stützpunkt schaffen, Unternehmen, die selbstständig agieren, Immobilien kaufen, das ist das Interessante für mich. Und ich muss das Geld nicht erst teuer versteuern, damit ich es wieder reinvestiere. Und das hat der armenische Staat verstanden.
Genau.
Also ich sage jetzt nicht Steueroase, weil das sehe ich nicht so, da gibt es ganz andere. Panama wäre für mich jetzt eine Steueroase. Aber wir haben hier einen bodenständigen Staat, der aber auch damit dokumentiert, dass er natürlich auch Steuern braucht, um eben seine Infrastruktur auszubauen. Aber er unterstützt uns Unternehmer auch mit einem Gesetz, das uns eben diese 5% garantiert oder eben auch diese 18% garantiert. Bisher musste sich auch nur ein einziges Mal ein Unternehmen darauf berufen, auf dieses Gesetz. Also auch für die Zukunft, ne, dass die Steuern nicht erhöht werden.
Genau.
Für
zum
diese,
Zeitpunkt der Investition.
Genau, genau. Also dass die eingefroren bleiben. Also das habe ich auch vorher so selten gesehen. Das heißt, die steuerliche Situation ist ja eigentlich ganz gut. Gibt's gute Banken dort, mit denen man zusammenarbeiten kann?
Es gibt viele Banken, es gibt gute Banken, es gibt internationale Banken, Schweizer Banken gibt es da auch, russische Banken natürlich auch, aber auch armenische Banken, also mit armenischem Kapital. Ich neige dazu, eher den Kunden internationale oder eben armenische Banken vorzuschlagen, aus dem Grund, dass man da eben weiß, worin das Geld fließt, also Kapital bleibt bei uns und oder im Internationalen. Also insofern ist da große Auswahl an Banken und sehr schnelle Überweisung. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Innerhalb 3 Tagen ist das Geld von hier bis nach Armenien und umgekehrt.
Also grenzüberschreitend.
Grenzüberschreitend, genau. Das heißt, man braucht da auch nicht ewig zu warten. Und Service, hast du selbst erlebt in den Banken, ist ganz in Ordnung. Ne?
Ja, also ich kann da überhaupt nichts Negatives zu sagen. Also es ist tipptopp. Natürlich ist in jedem Land, in jeder Bank anders, aber auch in den Staaten habe ich da schon andere Sachen erlebt. Also das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben eine armenische Bank gewählt. Also ich bin da vollkommen zufrieden mit, die Bankgebühren sind niedrig und ja, Guthabenzinsen gibt es auch, ne? Unvorstellbar. Also da hat man wirklich so ein bisschen was wie das Gefühl, dass man auf der Insel der Glückseligen ist. Ja, Tadeli, was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich, es sind eigentlich super Voraussetzungen, ja? Oder gibt es noch Sachen, die ich jetzt vergessen habe, die du noch erwähnen möchtest?
Also es sind tatsächlich von Tag zu Tag ändert sich was in Armenien. Wir haben das alles jetzt etwas später geplant. Aufgrund der entstandenen Situation mit dem Konflikt mit Ukraine haben wir alles vorgezogen, weil wir merken, dass da großer Andrang ist von allen Seiten letztendlich, von Diaspora-Armeniern genauso wie Europäern. Was ich nur als ja, Schlusswort, wenn nichts mehr hinzugefügt wird, sagen kann, ist, ich plädiere wirklich darauf, dass die Investoren oder Unternehmer sich das Land anschauen kommen. Also kommt nach Armenien, schaut euch das an. Ich unterstütze euch dabei sehr, sehr gerne. Sven weiß, da ich bin eine gute Gastführerin, ja, so Touristenführerin. Wir zeigen euch das Land, wir zeigen euch die Leute, wir stellen Kontakt zu Regierungs- und Wirtschaftsleuten her. Ihr könnt dann selber mit denen sprechen und eure Fragen stellen letztendlich, Double Check sozusagen. Und dann macht euch wirklich, merkt, ob ihr euch gut fühlt in Armenien und wenn ihr euch gut fühlt, dann ist schon mal, und der Rest ist dann ganz, ganz schnell gemacht. Der Rest, da unterstützen wir euch, dabei ich in Armenien, Sven hier in Deutschland. Und ich sage einfach 5 Tage und dann ist ein Unternehmen in Armenien gegründet. Genau, und dann kann man loslegen.
Ja, jetzt sagen wir euch noch, wie ihr überhaupt dazu kommt, mit uns in Kontakt zu treten oder halt eben auch weiterzugehen. Zum einen werden wir eine Struktur aufbauen von Webinaren, Seminaren. Das heißt, es wird ein längeres Armenien-Seminar geben, wo wir auch in die Details gehen, wo wir auch erklären, welche Investitionen möglich sind. Wir haben da einen riesen Fundus, Kontakte überall hin. Wir erstellen gerade noch weitere Kontaktstrukturen. Das heißt so, dass wir ein armenisches Buch haben oder eine armenische Datenbank, in der alle Spezialisten und Leute aufgeführt sind, die irgendwie in irgendeiner Weise spezialisiert sind oder Unternehmer oder was auch immer sind, einen Laden haben. Das heißt, wir werden den Background vorbereiten. Wir werden in den Seminaren erklären, wie man in Armenien investieren kann. Und wir haben das System so aufgebaut, dass man dann entweder Armenien besucht, um einfach Armenien mal kennenzulernen, ganz unverbindlich. Es ist auch alles verhältnismäßig günstig, weil es halt eben kein teures Land ist. Und dann kann man sich Armenien mal ein paar Tage anschauen, werden von unseren Guides und von der Tatevik wird das Wesentliche gezeigt. Und man kann das Ganze noch erweitern, indem man sagt, okay, ich möchte noch auch dort noch mal ein Seminar besuchen, mich mal austauschen mit Armenien, mit vielleicht auch Regierungsstellen, wie funktioniert das wirklich, erzählen die uns keinen Mist. Und mal Gespräche mit Steuerberatern, armenischen Steuerberatern und so weiter und so fort, dass man sich selbst ein Bild machen kann. Andere wiederum können nach dem Seminar auch direkt eine Investorenreise buchen, auch für ein kleines Geld, um in Armenien direkt eine Firma zu gründen. Also wird als nächstes werden Seminare stattfinden. Die Seminare werden wir aufzeichnen und dann eben auch als Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. Dafür werden wir einen kleinen Unkostenbeitrag erheben, der ist aber tatsächlich unwesentlich. Es geht nicht ums Geld verdienen, sondern es geht um Struktur zu schaffen. Und ja, wo und wann diese Seminare, Webinare stattfinden, das werden wir unter anderem hier im YouTube-Kanal veröffentlichen. Wir werden auch dazu nochmal das eine oder andere Video in den nächsten 14 Tagen bringen, um dann kurzfristig auch ein größeres Webinar zu machen, um dann Ende Mai die ersten Investorenreisen machen zu können. Also wer Zeit und Lust hat, kann sich schon mal freihalten, Ende Mai, mindestens eine Woche, vielleicht auch mal zwei Wochen freihalten. Man kann in Armenien auch super Urlaub machen. Das wollte ich mal so am Rande erwähnt haben. Wir werden hier weiter informieren, ansonsten auch gerne nochmal die E-Mail-Adresse, wo angefragt werden kann zu diesem Thema. Das ist info@gutegenossenschaft.de. So könnt ihr uns erreichen und ja, Tateli und ich freuen uns über jeden, der Interesse an Armenien zeigt. Und uns geht es hier vor allem darum, das Land weiterzubringen. Und wir haben einfach Spaß daran, dass sich etwas entwickelt. Das macht uns einfach Freude, also mir auch. Ich habe noch nie so schnelle Entwicklungen gesehen wie in Armenien. Das heißt, wir haben jetzt bei einem unserer Projekte, ich habe es gerade gestern ausgerechnet, einen Return of Invest von 18 Monaten und eine Durchschnittsrendite in dem Projekt von über 40%. Also ich habe es dreimal nachgerechnet. Ich meine, ich bin deutscher Unternehmer. Ich habe auch viel mit Immobilien zu tun. Da kann man ja froh sein, wenn man überhaupt noch eine Rendite hat. 1, 2, 3, 4, 5%. Ne? Und ich habe hier, ich habe es dreimal durchgerechnet, wollte selber nicht glauben, gedacht, ich habe mich verrechnet. Aber es ist so, es ist einfach so. Wenn du 20.000 investierst und dann im Monat 2.000 zurückbekommst, dann ist das ein Return of Invest von 12 Monaten. Und also es ist unvorstellbar, was da möglich ist, aber ganz einfach, weil es boomt. Und das will ich zum Ende auch nochmal ganz klar sagen. Auch wenn die Leute sagen, es entwickelt sich, nee, das boomt gerade. Wir haben teilweise im Innovation Center täglich 400 Anfragen zum Thema, ich möchte in Armenien, ich möchte mein Unternehmen, das ich in Russland habe, zurück nach Armenien bringen. Das sind alles Leute, die auch schon Geld mitbringen, aber die keine Infrastruktur vorfinden, keine ausgebildeten Menschen. Wenn wir hier angreifen und dann mit unserer europäischen Ordnung im positiven Sinne dann eingreifen, dann haben wir alle gewonnen. Dann hat Armenien Zuwachs. Abschließend die Frage, Tatevik, wie schätzt du die Situation in, was denkst du, wie entwickelt sich Armenien in den nächsten 5 Jahren? Was, wenn wir hier im Jahr 2028 sitzen, über welches Armenien sprechen wir?
Ich bin zwar keine Wahrsagerin und das möchte ich auch, na, es wäre zu krass, sowas zu behaupten jetzt, aber wir schauen Armenien an, wir schauen die Welt an, wir schauen, was alles geschieht und wie schnell alles geschieht. Und daraus kann man schlussfolgern, dass sich in Armenien und um Armenien herum sehr vieles ändern wird. Wir sehen neue geopolitische Lage, Weltordnung, die geschaffen wird, und wir sehen auf einmal nach 100 Jahren Genozid und Sowjetzeit, Funkstille zwischen Armenien und Türkei, auf einmal innerhalb von 3 Monaten, dass da geflogen wird zwischen zwei Hauptstädten. Das ist eine enorme Schnelligkeit an Ereignissen, die vorangetrieben werden. Und warum wird das gemacht? Weil natürlich eine alternative Handelsroute auf einmal nötig ist für Europa, um Waren aus China, Indien über Armenien und Türkei dann nach Europa zu bringen. Also entsteht dort ein riesen Handelsroute in Armenien, wozu Europa auch 2,6 Milliarden Euro Geld an den Armeniern gibt. Also von solchen Indizien kann man merken, dass in der Zukunft da Armenien eine ganz große Rolle spielen wird. Und 2028, wir werden hoffentlich an dem Tag nochmal so ein Video machen zusammen, ja. Sehen, was alles richtig gemacht wird. Und wenn vieles richtig gemacht wird, über 90%, dann darf ich mich Wahrsagerin nennen, hoffentlich. Aber ich vermute mal, dass wir einen sehr stabilen Wirtschaftsmarkt haben werden, als einer der wichtigsten Handelsrouten nach Europa agieren werden und viele, viele Unternehmen tatsächlich ihren Sitz oder ihre Produktionsstätte in Armenien haben werden. Das ist so mein Eindruck.
Direkt an der neuen Seidenstraße.
Direkt an der neuen Seidenstraße, genau.
Ganz spannendes Thema. China wird seine Absätze darüber machen wollen und deswegen Armenien unterstützen, tut es auch jetzt schon. Der Westen genauso, großes Interesse von Europa, Sie hat es schon gesagt, schon einige Milliarden an Geld geflossen. Aber wie sieht dein Armenien in deiner Vorstellung in 5 Jahren aus? Das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Infrastruktur, wie wird es weitergehen?
Es wird sich entwickeln. Also ich sage immer, Armenien wird das neue Singapur werden. Ich vergleiche das mit Singapur als kleiner Staat. Und ich möchte, ohne hier politisch zu werden, den Premierminister zitieren, der jetzigen, den langjährigen Oppositionsführer. Er hat gesagt, weil wir keinen Meerszugang haben, keine Bodenschätze, hat er gesagt, wozu brauchen wir das? Die Welt, die strebt jetzt zum Universum, es werden Drohnen gebaut, es werden wirklich IT-Geräte gebaut, die Wahnsinniges können. Wir brauchen das nicht, wir brauchen nur unser Köpfchen und wir brauchen die richtigen Leute und dann werden wir zu einem Singapur werden. So ist meine Vorstellung von Armenien in nächster Zukunft.
Das neue Singapur. Sind wir mal gespannt, ob es soweit kommt. Ich hoffe nicht, wegen der Hochhäuser. Genau. Ich würde Armenien mir ein bisschen noch auch armenisch wünschen. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir alle ein Teil davon sein können und am Ende gemeinsam da etwas schaffen, was uns allen einen Vorteil bringt. Wenn Interesse besteht, einfach bei uns melden. Wir freuen uns auf jede Nachfrage, für jedes Interesse an Armenien und selbst, wenn es nur für Urlaubsreisen ist. Auch da vermitteln wir gerne jemanden, der das organisieren kann. Armenien ist ein ganz tolles Land und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir wünschen einen schönen Tag für Sie und alles Gute bis zum nächsten Video.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Weitere Infos finden Sie jederzeit auf www.genoheld.de. Auf Wiederhören!